SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Das ist zum letzten Mal 1996 vorgekommen, dass eine Bundestagsabgeordnete von der Grünen-Fraktion in die Reihen von CDU/CSU gewechselt ist. Jetzt hat sich Melis Seckmann aus Mannheim dazu entschlossen, die bisherige Grüne geht in die Unions-Bundestagsfraktion. Die Einzelheiten dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski.
Seckmann sitzt seit 2021 im Bundestag. Die 30-Jährige war bis zuletzt Obfrau der Grünen im Wirtschaftsausschuss. Seckmann spricht gegenüber der deutschen Presseagentur von einem langen Prozess, der zu ihrer Entscheidung geführt habe. Es brauche eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung und ihre Sorgen sagen könnten, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden, so die Abgeordnete aus Mannheim. Seckmann hat türkische Wurzeln, ihr Vater war als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mihalic, bedauert den Wechsel Seckmanns zur Union. Die Grünen-Fraktion werde nun beraten, wie sie organisatorisch damit umgehe. Zufrieden zeigt sich Unionsfraktionschef Merz. Die Fraktion freue sich, Seckmann schon bald als neues Mitglied begrüßen zu können. Die Abgeordnete wird voraussichtlich schon heute als Gast an der Fraktionssitzung der Union teilnehmen. Es kommt selten vor, dass Abgeordnete die Fraktion direkt wechseln. Die Unionsfraktion konnte zuletzt 1996 einen Zugang aus einer anderen Fraktion verbuchen. Damals wechselte die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Lengsfeld ebenfalls von den Grünen zur Union.
Das war ein Paukenschlag, die Entscheidung gestern des obersten Gerichts in den USA. Denn es besteht jetzt zumindest die Möglichkeit, dass Donald Trump einer Strafverfolgung entgehen kann. Der Ex-US-Präsident hatte einen Teilerfolg vor dem Supreme Court erzielt. Möglicherweise genießen nämlich auch ehemalige Präsidenten Immunität, so die Richter, und verwiesen den Fall an eine untere Instanz. Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat die Entscheidung des Supreme Courts ungewöhnlich scharf kritisiert.
Diese Nation wurde mit dem Prinzip gegründet, dass es in Amerika keine Könige gibt, dass niemand über dem Gesetz steht. Nicht einmal der Präsident. Mit der Entscheidung des obersten Gerichts hat sich das grundlegend geändert. Künftig könnte ein Präsident so gut wie sicher tun, was er will. Das ist eine fundamentale Änderung des amerikanischen Rechts und ein gefährlicher Präzedenzfall.
Auf jeden Fall steht jetzt bereits fest, dass sich der Prozess gegen Trump wegen des Vorwurfs des versuchten Wahlbetruges weiter verzögern dürfte. Bei der Deutschen Bahn werden die Züge immer unpünktlicher. Im Juni waren nur noch etwas mehr als die Hälfte, nämlich 53% der Züge pünktlich. Das hat die Bahn jetzt eingeräumt. Im Mai waren immerhin noch 63% pünktlich. Wie die Bahn den Negativtrend begründet, darüber berichtet Christina Torge.
Laut eines Bahnsprechers habe die Extremwetterlage in der ersten Junihälfte dem Unternehmen einen massiven Pünktlichkeitsdämpfer verpasst. Die Flutschäden in mehreren Regionen Deutschlands haben demnach rund 15 Prozentpunkte Pünktlichkeit gekostet. Im Juni 2024 verzeichnete die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben die höchste bisher gemessene Anzahl an unwetterbedingten Verspätungen im Fernverkehr. Über 400 Fernzüge waren im Durchschnitt pro Tag von externen Einflüssen wie Hangrutschen, Überflutungen und Dammschäden betroffen.
In Deutschland gibt es immer mehr Ladendiebstähle. Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von 4,1 Milliarden Euro mitgehen lassen, 15% mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hervor. Jörg Marksteiner.
Oft handle es sich um Gelegenheitsdiebstähle von Artikeln unter 50 Euro. Ein Grund könnten die gestiegenen Preise sein, vermuten die Fachleute, sodass manche bei Waren zugreifen, die sie sich legal nicht mehr leisten können. Was die Handelsforscher zusätzlich alarmiert, ist die Zunahme von professionell organisiertem Bandendiebstahl. Wenn solche Gruppen arbeitsteilig und zum Teil gezielt mit Besorgungslisten einen Laden aufsuchen, dann liegt der Schaden häufig bei bis zu 2.000 Euro pro Diebstahl. Um die Diebstähle einzudämmen, gibt der Handel pro Jahr rund 1,5 Milliarden Euro aus, etwa für Ladendetektive, Kameras und Sicherungsetiketten.
Die Kurse der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen sind auf einen neuen Höchststand geklettert. Grund ist der Boom bei künstlicher Intelligenz. In den ersten 6 Monaten des Jahres stieg deren Börsenwert um 17% auf 42,3 Billionen US-Dollar. Das hat eine Auswertung des Beratungsunternehmens EY ergeben. Unangefochten an der Spitze des Rankings steht danach der Software-Riese Microsoft mit einem Wert von mehr als 3 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich, Microsoft ist damit 77% mehr wert als alle DAX-Konzerne zusammen. Bei der Fußball-Europameisterschaft marschieren die Favoriten weiter in Richtung Viertelfinale, wenn auch mit großem Dusel.
SWR aktuell, Euro 2024.
Gestern hatte erst Ex-Weltmeister Frankreich große Probleme mit den Belgiern und es brauchte ein Eigentor, damit Les Bleus weiterkamen. Der entstand dann ein mageres 1:0. Noch schwerer taten sich die Portugiesen. Sie haben Superstar Cristiano Ronaldo und der hatte gegen die Slowenen die Riesenchance zum 1:0 durch einen Elfmeter.
Ronaldo, der genau auf der weißen Kreidelinie des 16-Meter-Raums steht. In der Mitte Osato in Blau. Einige Portugiesen können gar nicht hinschauen. Jetzt leicht nach links gelaufen. Ronaldo, Schuss, gehalten! Gehalten! Oblak hat ihn in der linken Ecke. Bringt den Ball zur Ecke. Weiter 0:0.
Der verschossene Elfmeter von Cristiano Ronaldo, Teamkollege Bernardo Silva sah das gelassen.
Die Spieler, die Verantwortung übernehmen, sind die, die verschießen können. Cristiano schießt 20 Elfmeter pro Saison und du kannst nicht alle treffen. Heute hat er nicht getroffen, aber die Mannschaft war zur Stelle. Vor allem unser Torwart war für ihn da und wir sind sehr glücklich.
Am Ende musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier zeigten die Slowenen Nerven und scheiterten gleich 3-mal am portugiesischen Keeper Diogo Costa. Die Portugiesen verwandelten die Elfmeter, gewannen mit 3:0 und spielen dann am Freitag im Viertelfinale gegen Frankreich. Und heute Abend finden die beiden letzten Achtelfinalbegegnungen bei der Fußball-EM statt. Ab 18 Uhr Rumänien gegen die Niederlande und ab 21 Uhr dann Österreich gegen die Türkei.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In der Eifel, da beginnt es bald zu regnen und dieser Regen breitet sich im Laufe des Tages in ganz Rheinland-Pfalz aus. In Baden-Württemberg ist es zunächst noch trocken, am längsten im Südosten. Ab dem Mittag fängt es von Westen her an zu regnen und bis zum Abend soll es überall in Baden-Württemberg nass werden. Die Höchsttemperaturen zwischen 14 und 21 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Es läuft nicht rund in der deutschen Wirtschaft. Woran liegt's? Nun an den vielen Wachstumsbremsen hierzulande. Und genau damit beschäftigen wir uns in dieser Woche hier im SWR aktuell Infodate am Morgen. Heute geht es um die Industrie im Südwesten, die schon deutlich bessere Zeiten gesehen hat. Um 10% sind die Aufträge für Industrieunternehmen in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr geschrumpft im Vergleich zum Vorjahr. In Rheinland-Pfalz sind es im gleichen Zeitraum die Umsätze um 9% zurückgegangen. Ein ganz wichtiger Grund dafür, die Energiepreise für die produzierenden Betriebe sind in Deutschland höher als in vielen anderen Ländern. Und das ist eine Wachstumsbremse für die Wirtschaft. Was das für die Betriebe bedeutet, hat sich SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr bei ACO Gusswerk in Kaiserslautern erklären lassen.
Das ist der Steuerstand hier für den Schmelzbetrieb. Das ist das Herz des Unternehmens.
Stefan Weber steht in einem kleinen Raum, mitten in einer großen Fabrikhalle im Süden von Kaiserslautern. Von draußen dringt das Scheppern von Alteisen herein, das ein Kran in den Schmelzofen kippt. ACO Gusswerk-Geschäftsführer Stefan Weber deutet auf einen großen Monitor.
Also Sie sehen jetzt hier den Ofen zum Beispiel dargestellt, Sie sehen den Füllstand, Sie sehen den aktuellen Verbrauch. Der zieht gerade 5,6 Megawatt. Und ist jetzt bei 1100 Grad und muss eben noch hoch auf 1520.
Hohe Temperaturen, die es braucht, um Eisen zu schmelzen. Daraus gießen sie hier bei ACO Guss zum Beispiel Kanaldeckel oder Hydraulikblöcke für Windräder. Die 4 Schmelzöfen sind induktionsbetrieben, laufen also ausschließlich mit Strom.
Wir verbrauchen etwa 50 Gigawattstunden. Das entspricht so 15.000 Haushalten etwa.
Die Kosten für die Energie sind dem Firmenchef zufolge in den vergangenen Jahren aus dem Ruder gelaufen. Vor 5 Jahren habe der Betrieb mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro für Strom pro Jahr noch rund 2 Millionen Euro bezahlt.
Das Ganze ist dann auf fast 12 Millionen angestiegen in der Spitze und ist jetzt heute wieder runter bei etwa 5 Millionen Euro. Also wir liegen immer noch beim 2,5-fachen dessen, was sozusagen ein früheres Normal war.
Gründe dafür gäbe es viele. Der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen für den Energiemarkt, der stockende Ausbau des Stromnetzes, der dafür sorge, dass der billige Strom aus Sonne und Wind selbst bei guter Witterung nicht überall verfügbar sei, der Ausstieg aus der Kernenergie. Die stündlichen Preisschwankungen beim Strom seien heute deutlich größer als noch vor einigen Jahren. Energiepolitik, die ankommt im Steuerstand von Arcogus in Kaiserslautern, wo der Strompreis den Produktionsplan diktiert.
Je nachdem nach Auslastung der Anlage haben Sie ein bisschen die Möglichkeit, es zu steuern, wann Sie die volle Leistung auf den Ofen geben, also sprich zum Schmelzen. Und da der Strompreis sich halbstündlich ändert am Spotmarkt, dann fange ich halt nicht um 20 Uhr an, sondern fange erst um 20.45 Uhr an zum Beispiel. Genau, also wir wollen das nicht, wir machen es gezwungenermaßen, um den Strompreis einigermaßen im Griff zu halten.
Gewinner dieser Entwicklung sei derzeit vor allem die Konkurrenz aus der Nachbarschaft. In Frankreich ist Strom für die Industrie günstig. Gießereien von dort kämen laut Stefan Weber an immer mehr Aufträge. In Deutschland gehen derzeit pro Jahr 3 bis 4 Eisengießereien in Insolvenz. Helfen könnte ein reduzierter Strompreis für die Industrie. Ein Vorschlag, mit dem sich auch Gewerkschaftsvertreter anfreunden können, wie Ingo Petzold von der IG Metall Bad Kreuznach.
Wir nennen es Brückenstrompreis, weil wir für eine bestimmte Zeit, so als Brücke für sozusagen zukünftige günstigere Strompreise, die alternativ erzeugt werden, eine Überbrückung brauchen für energieintensive Betriebe, damit wir nicht in die Gefahr laufen, dass solche Betriebe auch in unserer Region geschlossen werden, weil eben im europäischen Ausland die Strompreise in der Regel günstiger sind.
Arcogus-Chef Stefan Weber ist skeptisch beim Thema Stromsubventionen. Wichtiger wäre es, das Stromnetz schnell auszubauen und Speicher für Strom aus Erneuerbaren zu schaffen, meint er. Vor allem müsse es jetzt schnell gehen. Die Gießerei hinter die Grenze zu verschieben, ist für einen Mittelständler wie Arcogus nämlich keine Option.
Ich sag mal, wir als Arco werden nicht ins Ausland gehen. Wir machen zu und dann sind wir weg und dann gibt es uns nicht mehr. Wir werden aber nicht selber irgendwo anders hingehen. Wenn es nicht mehr geht, müssen wir halt aufhören. Aber meine Aufgabe ist es, zusammen hier mit meinem Team, es zu versuchen, so lange wie es geht.
Die hohen Energiepreise sind eine der Wachstumsbremsen für die deutsche Wirtschaft. Unser Thema diese Woche im SWR Aktuell Infodate am Morgen. Und morgen früh geht es dann um die Betreuungskrise als Wachstumsbremse.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Sind die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau. Bundeskanzler Olaf Scholz ist mit fast der gesamten Regierung angereist. Es sind die ersten Konsultationen in diesem Format seit 2018. Efi Seibert.
Es soll ein großes Aktionspaket geben. Im Gespräch sind dabei Gelder für die Unterstützung der NATO-Ostflanke in Polen, aber auch Mittel für Aussöhnungsprojekte und Entschädigungszahlungen für Kriegsopfer. Polen spielt für Deutschland eine zunehmend wichtige Rolle als Partner in Europa. Die Regierung von Premierminister Tusk ist in diesen Tagen ein größerer Stabilitätsgarant als der andere große Partner im Westen, Frankreich, das mit innenpolitischen Problemen bei den Neuwahlen kämpft. Im sogenannten Weimarer Dreieck sind Deutschland, Frankreich und Polen verbunden.
In den Niederlanden wird heute das neue Kabinett vereidigt. Mehr als 7 Monate nach der Parlamentswahl nimmt die rechtspopulistische Regierung damit ihre Arbeit auf. Sie verspricht Steuererleichterungen, sie plant eines der strengsten Zuwanderungsgesetze in Europa, will Wohnungen bauen und die Umweltauflagen für Landwirte lockern. Die baden-württembergische Landesregierung berät heute auf ihrer Kabinettssitzung über Hochwasserhilfen des Landes. Schwere Unwetter hatten Anfang Juni in einigen Regionen erhebliche Schäden verursacht. Knut Bauer.
29 Förderprogramme des Landes können bei Hochwasserschäden abgerufen werden. Dies hat eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des Innenministeriums jetzt herausgearbeitet. Sollten die Fördertöpfe nicht ausreichen, könne das Land ein zusätzliches Hilfspaket in Höhe von 25 Millionen Euro auflegen, so Innenminister Strobel auf SWR-Anfrage. Dies erfolge in Abstimmung mit den kommunalen Landesverbänden. Der Städtetag begrüßt das Vorgehen. Vorstandsmitglied Bross verweist gegenüber dem SWR auf die Richtlinie für Landeshilfen nach schweren Naturereignissen, die 2017 nach der Flutkatastrophe in Braunsbach erlassen wurde, um kommunale Schäden abzudecken.
Die IG Metall hat für heute zu einem bundesweiten Aktionstag bei Mercedes-Benz aufgerufen. Grund ist der geplante Verkauf von rund 80 eigenen Niederlassungen mit rund 8000 Beschäftigten. Zu den Aktionen in Berlin, Düsseldorf, Bremen sowie Rastatt, Stuttgart-Untertürkheim und Sindelfingen werden mehrere tausend Menschen erwartet. Christoph Geismeier.
Der Aktionstag an den bundesweit 6 Mercedes-Benz-Standorten steht unter dem Motto: Wir halten zusammen am 2. Juli und jeden Tag. Aus Solidarität mit den rund 8000 Beschäftigten der zum Verkauf stehenden Niederlassungen unterbrechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion bei Mercedes-Benz am Vormittag ihre Arbeit und schließen sich Protestkundgebungen an, die in Baden-Württemberg, in Sindelfingen, Stuttgart-Untertürkheim und Rastatt geplant sind. Landesweit erwartet der Betriebsrat mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der geplante Verkauf der Niederlassungen sei ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Mercedes-Benz Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali, der weiter erklärte, es gehe jetzt darum, bei einem möglichen Verkauf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten abzusichern. Derzeit laufen dazu zwischen Unternehmen und Arbeitnehmervertretern die Verhandlungen.
Bis Stuttgart 21 in Betrieb gehen wird, dauert es noch. Laut Deutscher Bahn soll es im Dezember 2026 soweit sein. Heute gibt's mal einen Fortschritt zu sehen. Um 10 Uhr wird das erste fertige Lichtauge für den Tiefbahnhof enthüllt. Dorina Blau.
Die neuen Lichtaugen im Dach der Bahnsteighalle sollen das gesamte Bild des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs prägen. Seitdem der Rohbau beendet wurde, arbeitet die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben mit Hochdruck an den 27 Lichtaugen. Durch die Stahl-Glas-Konstruktion, die die Kelchstützen nach oben hin abschließt, soll sich das Tageslicht gleichmäßig in der neuen Bahnsteighalle verteilen. Einen ersten Eindruck davon bekomme man, wenn das Montagenetz des Lichtauges samt Schutzplane entfernt werde, so die Bahn. Das soll heute feierlich demonstriert werden.
Nur noch 3 Tage, dann ist es soweit, dann findet das Viertelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft statt, Spanien gegen Deutschland am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart. Das Fußballfieber steigt also auch in der Politik, was sich an der Kleidung manifestiert.
SWR aktuell, Hashtag Hauptstadt.
Berlin ist pretty in pink, hat Eva Ellermann beobachtet.
Die letzten Achtelfinale heute, die nehmen wir noch so mit. Rumänien, Niederlande und Österreich, Türkei. Aber unübersehbar ist, je weiter die deutsche Nationalelf bei der EM kommt, desto mehr trägt Mann und Frau Trikot. Vor allem das pink-lila-farbene Auswärtsleibchen hat es den Fans angetan. Sündhaft teuer, aber eben auch ein Hingucker. Eine bekannte Fernsehmoderatorin hat's schon im Dienst getragen. Die Kanzlergattin wurde im DFB-Pink beim Achtelfinale gesichtet. Die Außenministerin trug da Heimspiel weiß. Ich wette darauf, je näher der Freitag rückt, desto pinker wird die Politik. Der nordrhein-westfälische Landtag sieht sich schon genötigt, die Kleiderordnung zu aktualisieren. Ja, Trikot im Landtag ist erlaubt, am Abgeordnetenplatz, aber wer eine Rede hält, muss was Anständiges drüber ziehen, Würde des Hauses und so. Auch Bundestag und Bundesrat tagen am Freitag noch vor dem Spiel. Sie ahnen es, es könnte ein Traum in Pink werden. Und zwar nicht nur bei den Damen im Kostüm, sondern auch bei den Herren unterm Sakko. Politik in Pink. Zumindest solange die Nationalelf liefert.
Anmerkung von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.